Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Es ist so schlimm wie befürchtet. Extremisten in Deutschland haben Zulauf und sie werden immer gewaltbereiter. Die Details zu dieser niederschmetternden Erkenntnis stehen im Verfassungsschutzbericht für 2019, der heute veröffentlicht wurde. Ein Thema ist das bei uns und dazu gehören in der Sache dann auch die Morddrohungen, die die linken Politikerin Janine Wissler erhalten hat. Unterzeichnet waren sie mit dem leider schon bekannten Kürzel NSU 2.0. Außerdem in den Informationen am Abend: Schlappe für Donald Trump. Sein Steuerberater muss nach einem Gerichtsurteil von der Staatsanwaltschaft angeforderte Unterlagen herausgeben. Und Australien stoppt Auslieferungen an Hongkong. Das und mehr bis 18.40 Uhr mit Christine Heuer im Studio. Danach im Hintergrund die Zukunft des Fracking, Amerika, das Öl und der Traum von der Energieautonomie. Der Mord an Walter Lübcke, die Anschläge von Hanau und Halle, besonders aufsehenerregende rechtsextremistische Gewalttaten, haben im letzten Jahr für viele Debatten gesorgt und dafür, dass der Verfassungsschutz sich vorgenommen hat, ganz besonders aufmerksam zu verfolgen, was sich am rechten Rand in unserer Gesellschaft tut. Das alles schlägt sich auch im Verfassungsschutzbericht für das vergangene Jahr wieder nieder, inklusive der Warnung vor den geistigen Brandstiftern rechter Gewalt in Deutschland. Vor Linksextremisten warnt der Verfassungsschutz ebenfalls. Gudula Geuter berichtet aus Berlin.
Gute Nachrichten sind auch im Verfassungsschutzbericht zum vergangenen Jahr dünn gesät. Der Inlandsnachrichtendienst geht von mehr Rechts- und Linksextremisten aus und von einer weiterhin hohen Gefahr durch den gewaltbereiten Islamismus. Wie schon zuvor, so legte auch heute Bundesinnenminister Horst Seehofer den Schwerpunkt auf den Rechtsextremismus. Von ihm gehe die größte Gefahr aus, hatte er nach dem Anschlag von Hanau gesagt.
Daran hat sich nichts geändert, im Gegenteil.
Um 8.000 ist nach dem Bericht die Zahl der Rechtsextremisten gestiegen auf 32.000. Zum größten Teil erklärt sich das daraus, dass der inzwischen offiziell aufgelöste Flügel der AfD hinzugerechnet wird, im Bericht noch als Verdachtsfall, mittlerweile als gesichert rechtsextrem. Thomas Haldenwang, der Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz, zählt den Flügel zu den neuen Rechten, zusammen mit der Identitären Bewegung, dem Verein 1% und anderen, die er als Superspreader von Hass, Radikalisierung und Gewalt bezeichnet.
Sie alle konstruieren Sündenböcke, schüren Hysterien und Feindbilder mit Desinformation und Verschwörungstheorien und reichern ihre pseudo-intellektuellen Theorien mit fremdenfeindlichen, nationalistischen, rassistischen oder antisemitischen Ideologieelementen weiter an.
Gestiegen ist auch die Zahl der gewaltbereiten Rechtsextremisten auf 13.000, wenn auch nicht die Zahl der Gewalttaten. An dem Punkt ist die Entwicklung mit der beim Linksextremismus vergleichbar. Allerdings betont Thomas Haldenwang, die Hemmschwelle sei in allen Phänomenbereichen gesunken.
Ich spreche von Rechtsextremisten, die Politiker hinrichten oder ein Blutbad in einer Synagoge anrichten wollen. Ich spreche von der neuen Rechten, die bestimmten Personengruppen ihre Menschenwürde abspricht und Gewalt gegen sie legitimiert. Ich spreche von Linksextremisten, die einen auf dem Boden liegenden Polizisten fast zu Tode treten und eine Immobilienmaklerin in ihrer Wohnung brutal zusammenschlagen. Und ich spreche von Islamisten, die ihren Wunsch, ein Massaker in Deutschland zu verüben, längst nicht aufgegeben haben.
Auch die Zahl der Linksextremisten ist gestiegen um 1.500 Personen auf 33.500. Auffällig ist, dass die Zahl der Straftaten ganz massiv gestiegen ist um 40%. Dabei geht es vor allem um Sachbeschädigung und Brandstiftungsdelikte. Wie geht die Politik mit den Entwicklungen um? Horst Seehofer bezog sich auch hier vor allem auf den Rechtsextremismus und sparte nicht an Eigenlob.
Noch nie hat eine Regierung diese Bedrohungslage so eindeutig und klar identifiziert, wie wir das seit geraumer Zeit tun. Noch nie hat eine Regierung ein so umfassendes Bekämpfungspaket beschlossen.
Es hat die grauenvolle Mordserie des NSU gebraucht. Es hat die schrecklichen Anschläge von Halle und Hanau gebraucht, damit das Bundesinnenministerium reagiert.
Antwortet darauf Konstantin von Notz, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen. Er fordert weitere Maßnahmen gegen den Rechtsextremismus und mehr Geld für Projekte der Demokratieförderung. Mehr Aufmerksamkeit für Demokratieförderung und politische Bildung fordert auch sein Kollege von der SPD, Dirk Wiese. Thomas Mittelberg, innenpolitischer Sprecher der Unionsbundestagsfraktion, wünscht sich mehr Befugnisse für den Verfassungsschutz, was die FDP wiederum ablehnt. Martina Renner, Innenpolitikerin der Linkspartei, kritisierte im Deutschlandfunk die Art, in der der Verfassungsschutzbericht erstellt wird. Im Juli 2020 brächten die Erkenntnisse über das Vorjahr wenig.
Er ist halt immer hinter der Lage. Er ist eigentlich auch für die Politik nicht wirklich eine geeignete Arbeitsgrundlage.
Ihr Parteifreund André Hahn hält die Zahlen zu Gewalttaten aus dem linksextremistischen Bereich für zu hoch. Beatrix von Storch von der AfD dagegen glaubt, die Gefahren des Linksterrorismus würden verharmlost.
Gudula Geuter berichtete aus Berlin. Zu den Opfern rechter Gewalt gehört die Fraktionsvorsitzende der Linken im Hessischen Landtag. Im Februar und erneut vor wenigen Tagen hat Janine Wissler Morddrohungen erhalten, die mit NSU 2.0 unterschrieben waren. Dieses Muster ist schon bekannt. Vor 2 Jahren bekam die Frankfurter Anwältin Seda Basay Yildiz ebensolche Briefe. Damals wie heute führt die Spur offenbar ausgerechnet zur hessischen Polizei. Der Landesinnenminister schließt jetzt auch öffentlich ein rechtes Netzwerk dort nicht mehr aus. Ludger Fittkau ist unser Hessen-Korrespondent. Lassen Sie uns kurz mit den Briefen an Janine Wissler beginnen. Was genau weiß man über deren Inhalt?
Man weiß, Frau Heuer, dass es wirklich Bedrohungen gegen ihr Leben sind. Das hat sie so gesagt und das ist auch von allen anderen Parteien im Parlament so gesagt worden. Morddrohungen gegen Janine Wissler, die stellvertretende Bundesvorsitzende der Linkspartei und Fraktionsvorsitzende im Hessischen Landtag. Das weiß man und Sie haben schon gesagt, es sind jetzt mehrere Briefe aus dem Februar und eben vor wenigen Tagen wieder eine Mail zumindest mit NSU 2.0 unterzeichnet.
Die Spur, schreiben Medien, führe zur hessischen Polizei. Welche Spur ist denn das? Wovon ist da die Rede?
Das ist jetzt eine ganz konkrete Spur. Der Innenminister Peter Beuth ist vor 2 Stunden in Wiesbaden vor die Presse gegangen, nachdem er den ganzen Tag über erstmal nicht geantwortet hatte auf Anfragen und hat dann, und das ist schon überraschend, sich ganz scharf vom Hessischen Landeskriminalamt distanziert. Und das ist folgende Geschichte. Er wusste, sagte er auch erst seit gestern, dass es eine Drohmail gegen Janine Wissler gab, die von einem Polizeicomputer in Wiesbaden abgeschickt worden ist. Das Landeskriminalamt hatte dazu einen Polizisten schon befragt als Zeugen. Man kann ihm offenbar eine Täterschaft nicht nachweisen. Aber es gab diesen konkreten Hinweis schon länger und Peter Beuth wusste es nicht. Der Innenminister wusste es nicht. Und darüber ist er entsetzt und distanziert sich jetzt vom LKA und sagt, das geht so gar nicht. Es ist völlig inakzeptabel, dass er bei einer so wichtigen Sache nicht informiert worden ist und will als Konsequenz jetzt einen Sonderermittler einsetzen, der in diesem Fall weiter recherchiert, auch im Fall Basay Yildiz. Der ist seit 2 Jahren ja auch anhängig, dieser Fall. Und da wird das LKA jetzt kaltgestellt. Es gibt einen Sonderermittler, der dann dem Landespolizeipräsidenten und dem Innenminister direkt zuarbeiten soll. Das also die Wende heute Nachmittag. Und Sie haben es schon gesagt, Beuth schließt jetzt ein rechtes Netzwerk in der Polizei nicht mehr aus. Das hat er bis vor einigen Tagen noch ausgeschlossen.
Bekommt die Sache dadurch eine grundlegend neue Qualität?
Zumindest ist jetzt klar, dass der Innenminister wohl alles tun will, um den Verdacht von sich zu wenden. Er tue nicht genug. Er hat Druck bekommen von der Opposition, massiven Druck, die eben sagen, seit 21 Monaten wird im Fall Basay Yildiz ermittelt und es kommt nichts dabei raus. Der ist nicht konsequent genug und jetzt will er diese Konsequenz zeigen. Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass der Ministerpräsident Volker Bouffier da auch sich eingeschaltet hat.
Ludger Fittkau mit ersten Informationen zu der Reaktion der hessischen Landesregierung auf die Morddrohungen gegen Janine Wissler und die Spur zur hessischen Polizei. Schlappe für Donald Trump. Er wird, so sagt er, mal wieder politisch verfolgt. So jedenfalls sieht der US-Präsident es selbst. Anlass heute, ein mit 7-2 Stimmen ergangenes Urteil des obersten Gerichtshofs, das Trumps Steuerberater erstmals zwingt, Unterlagen seines berühmten Mandanten der Staatsanwaltschaft auszuhändigen. Thilo Kössler in Washington, was genau steht denn in diesem Urteil von heute?
Also Donald Trump hat im Prinzip eine schwere Niederlage hinnehmen müssen. Seine Anwälte hatten sich ja immer auf die absolute Immunität als Präsident berufen, der über dem Gesetz steht. Das hat ihm das oberste Gericht nicht zugestanden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt mit Blick auf die Gewaltenteilung. Der Präsident steht eben nicht über dem Gesetz. Das ist eine schwere Schlappe. Aber die Urteile verschaffen ihm dennoch eine Verschnaufpause. Zwar hat das Supreme Court der New Yorker Staatsanwaltschaft zugestanden, die Steuerunterlagen von Trump zu bekommen und einzusehen. Aber diese Unterlagen müssen dennoch nicht umgehend an die Grand Jury ausgehändigt werden. Das Gericht verwies den Fall zur weiteren Prüfung an die unteren Instanzen zurück. Der zweite Fall betrifft die Forderung des Kongresses nach Einblick in Finanzunterlagen von Trumps Steuerberatungskanzlei und in die Kreditverträge mit der Deutschen Bank. Der Supreme Court hat dem Kongress die Akteneinsicht zunächst verweigert, und zwar, weil die Verfügungen des Kongresses, Unterlagen des Präsidenten einzusehen, im höchsten Maße die Gewaltenteilung berührt. Und dem hätten die unteren Gerichtsinstanzen in ihren Urteilen viel mehr Rechnung tragen müssen. Deshalb auch hier zurückverwiesen an untere Instanzen. Das heißt, Frau Heuer, die Unterlagen werden nicht unmittelbar einsehbar sein, aber der Präsident muss sich dennoch verantworten und er muss dennoch die Informationen herausgeben. Mhm.
Lassen Sie uns noch mal einen Schritt vielleicht zurückgehen. Thilo Kößler, in den USA ist es ja üblich, dass der Präsident freiwillig seine Steuererklärungen veröffentlicht. Wieso macht Donald Trump aus seinen finanziellen Verhältnissen eigentlich so ein Geheimnis? Und warum muss man ihn zwingen, da vielleicht etwas offen zu legen?
Ja, genau, das ist die Kernfrage, weshalb man Einblick haben möchte. Man weiß nicht, was Donald Trump verbirgt, was er verbergen möchte. Es geht ja um zwei Komplexe im Wesentlichen hier. Im einen Fall geht es um tatsächlich seine Steuerunterlagen, die er nicht öffentlich machen möchte. Und zum zweiten geht es um die gesamten, um die Finanzverhältnisse des gesamten Trump-Konsortiums inklusive seiner Kinder. Und dann geht es schließlich noch, und deshalb ist der Kongress hier besonders hinterher, um die Kreditverträge mit der Deutschen Bank. Da haben die Demokraten den Verdacht, dass über eine so hohe Summe von 350 Millionen Dollar möglicherweise russische Bürgen für den Vertrag gerade gestanden haben.
Diese Rolle spielt die Deutsche Bank. Gibt es von dort schon eine Reaktion?
Ja, es gibt eine Reaktion. Die Bank habe immer Respekt vor dem Verfahren gezeigt, hat sie mitgeteilt. Sie sei immer neutral geblieben. Sie werde auf jeden Fall das abschließende Urteil akzeptieren. Die Deutsche Bank hat einen ziemlich genauen Einblick in die Finanzverhältnisse des Trump-Konsortiums. Allein das macht die Schlüsselrolle der Deutschen Bank in diesem ganzen Prozess aus. David Enrich von der New York Times, der jetzt auch ein Buch über Trump veröffentlicht hat, hat mir einmal gesagt, die Deutsche Bank ist gewissermaßen der Rosetta-Stein zur Aufdeckung der Finanzen des Trump-Konsortiums. Ich habe mir selber mit der Deutschen Bank gesprochen. Ich habe im Mai noch recherchiert und sie hat mir versichert, sie werde kooperieren, und mir hat sich vermittelt der Eindruck, dass man dieses Kapitel so schnell wie möglich in den Frankfurter Banktürmen bereinigen möchte.
Wie gefährlich ist es politisch für Donald Trump, wenn seine finanziellen Verhältnisse und seine Steuersachen dann irgendwann tatsächlich vielleicht veröffentlicht werden?
Ja, vielleicht irgendwann. Zunächst mal hat er Zeit gewonnen. In beiden Fällen ist mit neuen Urteilen nicht mehr vor den Wahlen zu rechnen. Der Kongress kann also vorerst nicht die Unterlagen der Deutschen Bank einsehen. Die Deutsche Bank und Capital One müssen noch nicht ihre Unterlagen liefern. Trump kann also unbelastet von möglichen Details seinen Wahlkampf fortführen. Und im Falle der Jury der New Yorker Staatsanwaltschaft ist es ohnehin so, dass man keinen Einblick dort bekommen kann in die Unterlagen, denn sie sind streng geheim.
Dann müssen wir noch kurz wenigstens über die Reaktionen sprechen, Thilo Kößler. Wie reagiert der Präsident und wie reagieren die Demokraten?
Der Präsident ist stocksauer. Er sieht, dass er mit seiner Position nicht durchgekommen ist. Der Supreme Court schicke die ganze Sache zurück an niedere Instanzen, schrieb er auf Twitter. Der Streit geht weiter. Das ist politische Verfolgung, hat er gesagt. Und früher hätte der Supreme Court Respekt gezeigt gegenüber dem Präsidenten. Das ist heute nicht mehr der Fall. Das stimmt so natürlich nicht, Frau Heuer. Richard Nixon, man erinnert sich, wurde zum Beispiel vom Supreme Court zur Herausgabe von Tonbandmitschnitten gezwungen. Auch andere Reaktionen zeigen die Zweischneidigkeit dieser Urteile. Zunächst mal ist aber der Generalstaatsanwalt von New York überglücklich. Cyrus Vance spricht von einem riesigen Sieg für das amerikanische Rechtssystem. Kein Präsident stehe über dem Gesetz. Die Untersuchungen können also weitergehen.
Thilo Kößler live aus Washington. Vielen Dank dafür. Peking macht sich Hongkong untertan. Das neue sogenannte Sicherheitsgesetz für die ehemalige britische Kronkolonie hat die Protestbewegung dort praktisch über Nacht zerstört. Zu groß ist die Angst der Demonstranten, nach diesem Gesetz noch den Mund aufzumachen. Die Reaktionen aus dem Rest der Welt fallen unterschiedlich aus. Während die deutsche Kanzlerin Landsleuten in Hongkong riet, ihre Worte öffentlich jedenfalls sorgsam zu wägen, kündigte Großbritannien an, Millionen von Hongkong-Chinesen bei sich aufzunehmen. Jetzt hat Australien angekündigt, das Auslieferungsabkommen mit Hongkong auszusetzen, und Australien hat damit den Zorn der Pekinger Führung auf sich gezogen. Der Beitrag von Steffen Wurzel.
In immer mehr Staaten weltweit regt sich Widerstand gegen das sogenannte Sicherheitsgesetz, das die chinesische Staats- und Parteiführung im autonom regierten Hongkong in Kraft gesetzt hat. Die bisher herrschende Rechtsstaatlichkeit in Hongkong wird damit nach Ansicht vieler Juristinnen und Juristen untergraben. Deswegen hat heute auch Australien sein Auslieferungsabkommen mit der Sonderverwaltungsregion Hongkong ausgesetzt.
Our government, together with other governments around the world, have been very consistent in expressing our concerns.
Unsere Regierung hat, so wie andere Regierungen auch, konsequent ihre Sorgen ausgedrückt wegen des Sicherheitsgesetzes für Hongkong, sagte Australiens Ministerpräsident Scott Morrison in Canberra. Wir haben heute entschieden, dass das Sicherheitsgesetz die Grundlagen unseres Auslieferungsabkommens mit Hongkong grundlegend verändert. Deswegen setzt Australien dieses Auslieferungsabkommen mit Hongkong heute aus.
And so Australia today has taken steps to suspend our extradition agreement. We have formally notified Hong Kong and advised the Chinese authorities.
Die chinesische Staatsführung reagierte darauf mit scharfer Kritik. Die Regierung in Canberra mische sich grob ein in die inneren Angelegenheiten Chinas, sagte Zhao Lijian, der Sprecher des Außenministeriums in Peking. Die kommunistische Führung werde das nicht akzeptieren und behalte sich weitere Schritte gegen Australien vor. Was genau Zhao damit meinte, sagte er nicht, aber klar ist, dass Chinas Führung seit Wochen eine Art Wirtschaftskrieg gegen Australien führt, wegen der kritischen Haltung des Landes gegenüber der Führung in Peking. Auf bestimmte landwirtschaftliche Produkte aus Australien hat China bereits Sonderzölle erhoben. Auch warnt die chinesische Führung Studentinnen und Studenten ausdrücklich davor, zum Studieren nach Australien zu gehen. Australische Unis verdienen bisher viel Geld mit Austauschstudenten aus China. Diese Studiengebühren werden nun wohl größtenteils wegfallen. Auch Kanada hat vor einigen Tagen sein Auslieferungsabkommen mit Hongkong gestoppt. Mehrere weitere Staaten prüfen einen entsprechenden Schritt. Auch aus Deutschland können bisher Verdächtige nach Hongkong ausgeliefert werden.
Der Bericht von Steffen Wurzel. Wochenlang auf den Straßen unterwegs, längere Ruhepausen in der Fahrerkabine und nicht etwa bei der Familie. Fernfahrer haben auch in Europa kein leichtes Leben. Neue Regeln sollen es nun verbessern und unter anderem auch Lohndumping einen Riegel vorschieben. Paul Vorreiter über den heute vom Europaparlament gebilligten Mobilitätspakt.
Sie gelten als schutzlos, erschöpft, schlecht bezahlt und einem unfairen Wettbewerb ausgesetzt. Mit dem Gesetzespaket, das das EU-Parlament verabschiedet hat, soll sich die Lage der Lastwagenfahrer aber bald ändern.
Es war sehr streitig hier im Parlament und nach 4 Jahren haben wir jetzt diesen Kompromiss erzielt. Es gibt erhebliche Verbesserungen für die Lkw-Fahrer. Sie werden flexibler eingesetzt. Die Routenplanung wird so sein, dass sie auch regelmäßig an den Heimatstandort zurückkommen können. Das heißt, die Lkw-Fahrer können regelmäßig nach Hause fahren. Das ist eine Verbesserung,
sagt der CDU-Verkehrsexperte im Europaparlament Jens Gieseke. Konkret müssen Speditionsunternehmen ihre Fahrpläne so organisieren, dass Fahrer im internationalen Güterverkehr in regelmäßigen Abständen, je nach Arbeitszeitplan, alle 3 oder 4 Wochen nach Hause kommen. Die obligatorische, regelmäßige wöchentliche Pause dürfen die Lastwagenfahrer nicht in ihrer Kabine verbringen. Falls sie sich nicht zu Hause ausruhen können, muss das Unternehmen eine Unterkunft bezahlen. Kurze Pausen sind davon aber nicht betroffen. Das Gesetzespaket regelt nicht nur die Ruhezeiten, sondern auch den Wettbewerb. In den Verhandlungen zu dem Paket standen sich ost- und westeuropäische Länder mit jeweils unterschiedlichen Interessen gegenüber. Während die wohlhabendere Seite Lohndumping und Wettbewerbsverzerrung anprangerte, monierte die andere Protektionismus vor der günstigeren Konkurrenz.
Wir hatten in den letzten 10, 15 Jahren immer mehr zu beklagen, dass die Grauzonen angewachsen sind. Die ehrlichen Unternehmen konnten nicht mehr bestehen. Die Arbeitsbedingungen für die Fahrer wurden immer schlechter, weil sie Wochen und Monate lang herumgeschickt wurden. Jetzt ist es so, dass dies in Zukunft verboten sein wird und viele Maßnahmen dazu beitragen werden, auch die Kontrollen in Zukunft zu verbessern.
So der SPD-Verkehrsexperte im Europaparlament Ismail Ertug. Bessere Kontrollen sollen helfen, Betrug in der Branche einzudämmen. Fahrtenschreiber sollen Grenzübertritte aufzeichnen und damit es weniger Briefkastenunternehmen gibt, müssen Spediteure künftig nachweisen, dass sie in demjenigen Mitgliedstaat, in dem sie registriert sind, auch wesentlich aktiv sind. Nicht selten siedeln sich Spediteure scheinbar in osteuropäischen Ländern an und lassen dann die Fahrer zu den dortigen Niedriglöhnen durch die gesamte Europäische Union fahren. Das Gesetzespaket sieht nun vor, dass auch die Gehälter der Fahrer EU-weit angepasst werden. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort wird dann fällig, wenn die Fahrer ausschließlich oder überwiegend außerhalb ihres Heimatlandes Güter transportieren. Nicht aber bei Transitfahrten. Das heißt, falls ein litauischer Fernfahrer auf dem Weg nach Spanien Ladung in Deutschland aufnimmt, muss er nicht nach deutschem Mindestlohn bezahlt werden, sondern nach dem heimischen Lohn in Litauen. Das Gesetzespaket schränkt auch Kabotage weiter ein. Darunter versteht man, dass ausländische Spediteure in einem anderen EU-Staat Güter transportieren, nachdem sie Waren aus dem Ausland geliefert haben. Bisher sind 3 Fahrten erlaubt. In Zukunft dürfen sie, wenn sie das Land wieder verlassen haben, erst nach 4 Tagen wieder Warentransporte in dem anderen EU-Staat übernehmen. Bei diesen Fahrten wird auch der ortsübliche Mindestlohn fällig. Nach dem Beschluss des EU-Parlaments haben die Länder jetzt 1,5 Jahre Zeit, um den Großteil der Reformen umzusetzen. Die Ruhezeitenregelung allerdings treten schon in einigen Wochen in Kraft.
Informationen von Paul Vorreiter aus Brüssel. Nach scharfer Kritik an ihrer Reaktion auf die Corona-Pandemie will die Weltgesundheitsorganisation ihren Umgang mit dem Virus unabhängig untersuchen lassen. Dietrich Karl Meurer.
Ein unabhängiges Gremium soll die Untersuchung durchführen. Es wird geleitet von 2 Frauen, der ehemaligen Ministerpräsidentin von Neuseeland, Helen Clark, und der früheren Präsidentin von Liberia, Ellen Johnson Sirleaf. WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus erklärte, der genaue Prüfauftrag werde in Abstimmung mit den Mitgliedstaaten der Weltgesundheitsorganisation ausgearbeitet. Und weiter:
This is a time for self.
Dies ist eine Zeit der Selbstreflexion, um die Welt, in der wir leben, zu betrachten und Wege zu finden, unsere Zusammenarbeit zu stärken, um Leben zu retten und diese Pandemie unter Kontrolle zu bringen. Im November soll der Ausschuss die ersten Ergebnisse vorlegen. Tedros Adhanom Ghebreyesus betonte, dies solle kein Standardbericht werden, der ins Regal wandert und verstaubt. Insbesondere die USA, die in dieser Woche ihren Austritt aus der UNO-Organisation eingeleitet haben, hatten die WHO wiederholt scharf kritisiert. Sie habe gemeinsam mit China versucht, den Ausbruch des Coronavirus zu vertuschen. Die Weltgesundheitsorganisation trage somit eine Mitschuld an der globalen Ausbreitung. Bislang haben sich weltweit mehr als 12 Millionen Menschen mit dem Virus infiziert. Über 550.000 sind an den Folgen von Covid-19 gestorben.
Dietrich Karl Meurer. Die serbische Regierung verzichtet nach den jüngsten Protesten auf einen neuen Corona-Lockdown am Wochenende. Stattdessen werden öffentliche Versammlungen von mehr als 10 Personen verboten, sowie Restaurants und Cafés ab 9 Uhr abends geschlossen. Es ist ein erzwungenes Einlenken, nachdem die Ankündigung neuer Sperrmaßnahmen die Menschen Anfang der Woche zu teilweise auch gewalttätigem Protest auf die Straßen getrieben hatte. Der Beitrag von Anna Feininger.
Anwohner, Journalisten und Teilnehmer kritisierten das Vorgehen der Polizei als unverhältnismäßig. Polizeidirektor Wladimir Rebic verteidigte das bereits gestern. Die Polizei stand unter extremem Druck. Die Hooligans versuchten bei 4 Überfällen, die Polizei physisch zu überwältigen und in das Parlament einzudringen. Gestern Abend sind schon den 2. Tag in Folge tausende Protestierende in Serbien auf die Straße gegangen. Dieses Mal nicht nur im Zentrum Belgrads, sondern auch in den Städten Novi Sad, Niš und Kragujevac forderten sie unter anderem den Rücktritt des serbischen Präsidenten Aleksandar Vučić. Der serbische Präsident hatte Maßnahmen zur Eindämmung der dramatisch steigenden Corona-Neuinfektionen angekündigt. Doch in Teilen der serbischen Bevölkerung herrscht seit Jahren Unzufriedenheit mit dem autokratisch regierenden Vučić, auch bei diesen Teilnehmern. Unsere Regierung schaut nur auf ihre eigenen Interessen. Wir Menschen sind dabei nur Kollateralschaden. Ich verstehe, dass es gerade nicht gut ist, mit so vielen Menschen unterwegs zu sein. Wir müssen alle Masken tragen und auf Abstand achten. Nichtsdestotrotz, das hier ist zu wichtig, um nicht hier zu sein. Es reicht. Kritiker werfen dem Präsidenten vor, er habe die Corona-Beschränkungen zu schnell fallen gelassen, um die Parlamentswahlen am 21. Juni abhalten zu können. Die Demonstrationen der letzten beiden Tage verliefen friedlich, schlugen aber jeweils um in Auseinandersetzungen zwischen kleineren Gruppen militanter Demonstrierender und der Polizei. Diese ging unter anderem mit Tränengas und Schlagstöcken vor. In Serbien wird nun über das Verhalten der gewaltbereiten Gruppen inmitten friedlicher Protestierender diskutiert. Sie kommen offensichtlich aus der rechten Ecke und der Politologe Vuk Velebit vermutet Kalkül dahinter. Dem Nachrichtensender N1 erklärte er das so. Vielleicht war das Ziel auch, dass die Bürger, die gekommen sind, um ihre Unzufriedenheit zu äußern, eigentlich abgehalten werden, auf die Straßen zu gehen, damit die Proteste als gewalttätig dargestellt werden, damit Szenen der Gewalt gezeigt werden. Auf diese Weise ist das auch für die Behörden nützlich, damit diese Demos zerschlagen werden können. Auf der anderen Seite ist es auch für den Präsidenten Vučić nützlich, der den internationalen Gemeinschaften zeigen kann, hier habt ihr Extremisten auf der Straße und könnt wählen. Wollt ihr mich als einen Stabilitätsfaktor oder diese Extremisten auf der Straße. Präsident Vučić äußerte sich am Nachmittag auf dem Weg nach Paris. Den Bürgern gegenüber kündigte er an, hart durchzugreifen. Liebe Bürger, ich habe Ihnen versprochen, dass wir es verstehen werden, Frieden und Stabilität zu schützen, trotz krimineller, hooliganmäßiger, gewalttätiger Angriffe, von denen wir alle geschockt sind. Ich fliege jetzt nach Paris, um für unser Serbien zu kämpfen. Wir sehen uns bald. Serbien siegt. Doch die Menschen, die mit den Protesten sympathisieren, wehren sich gegen die Lesart. Setz dich, wir sind keine Hooligans. Unter diesem Motto haben sie sich für den Abend wieder verabredet. Über Twitter wurde in mehreren Städten zu Sitzstreiks aufgerufen. Janko Veselinovic, ein Oppositionspolitiker der Allianz für Serbien, fordert unter anderem objektivere Berichterstattung regierungsnaher Medien und Konsequenzen. Wir fordern die Ernennung eines neuen, entpolitisierten Krisenstabs, dem die Menschen vertrauen werden. Wir fordern, dass Polizeikommandanten für die Brutalität der Polizei zur Rechenschaft gezogen werden, die gegen die Bürger eingesetzt wird, die sich versammelt haben, um ihren Unmut gegenüber einer dreitägigen Ausgangssperre, die verhängt werden soll, auszudrücken.
Das war ein Beitrag von Anna Feininger. Nepal erlebt im Schatten des Machtkampfes zwischen Indien und China gerade eine Regierungskrise. Der Einfluss beider Staaten auf Nepal hat einen Umsturzversuch innerhalb der Kommunistischen Partei der Demokratischen Bundesrepublik im Himalaya ausgelöst. Bernd Muschborowska hat die Einzelheiten.
In der regierenden Kommunistischen Partei von Nepal ist ein Machtkampf entbrannt um die Absetzung des Premierministers Khadgar Prasad Oli. Hintergrund der Regierungskrise ist die Frage, ob China einen zu großen Einfluss auf die Politik der erst seit 12 Jahren demokratischen Bundesrepublik Nepal hat. Regierungschef Oli hatte den parteiinternen Streit ausgelöst, als er in den vergangenen Wochen eine neue Karte veröffentlichte, auf der ein auch von Indien beanspruchtes Gebiet Nepal zugeordnet wurde. Der Premierminister wirft nun Indien vor, ihn mit Hilfe von Mitgliedern seiner Partei aus dem Amt treiben zu wollen. Birod Kattiwada vom Zentralkomitee der nepalesischen KP sagte einem Reporter der Nachrichtenagentur AP. Indien glaubt, China steckt hinter der Initiative für eine neue Karte unseres Landes, weil in Nepal die kommunistische Partei an der Macht ist. Die glauben, wir werden von China ausgesteuert, was überhaupt nicht der Fall ist. Vor rund 2 Wochen hatte das Parlament in Kathmandu mit überragender Mehrheit die neue Karte mit der umstrittenen Grenzführung verabschiedet. Ein großer Erfolg für Premier Oli, der sich nach der Abstimmung im strömenden Regen vor dem Parlamentsgebäude den Fragen der Reporter stellte. Die neue Karte ist im Interesse unseres Volkes und in unserem nationalen Interesse. Die Verabschiedung war einstimmig, ohne Gegenstimmen. Nicht nur das Parlament, sondern die ganze Nation steht hinter dieser Entscheidung. Indien hatte umgehend Protest eingelegt gegen die neue nepalesische Karte. Bis vor kurzem war Indien eine treibende politische Kraft in Nepal. Doch seit 2017 die kommunistische Partei in Kathmandu an die Macht kam, haben sich die Beziehungen verschlechtert. China hat inzwischen viel in den Bau von Flughäfen, Schnellstraßen und in Energieprojekte investiert und so an Einfluss im einstigen Königreich Nepal gewonnen. Die Kommunistische Partei Nepals besteht aus 2 verschiedenen Fraktionen, die sich erst kurz vor der Wahl im Jahr 2017 zusammengeschlossen hatten. Beobachter waren davon ausgegangen, dass sich die beiden Führer der Gruppierungen die 5-jährige Amtszeit teilen würden. Nach 2,5 Jahren als Premierminister macht Oli jedoch keine Anstalten, die Macht an seinen innerparteilichen Rivalen abzugeben. General Schlütel, der Chefredakteur der nepalesischen Tageszeitung Nagarik. Ich glaube nicht, dass sie es so schnell schaffen, ihn abzusetzen, denn der Premierminister sitzt fest im Sattel und verfügt über eine große Mehrheit im Parlament. Auch wenn er im Zentralkomitee und den anderen Parteigremien keine Mehrheit hat, solange die Partei als Ganzes hinter ihm steht, kann man kaum etwas gegen ihn unternehmen. Auf den Straßen der nepalesischen Hauptstadt hat der Machtkampf in der Regierungspartei eher Verärgerung ausgelöst. Angesichts der Corona-Pandemie und ihren Auswirkungen haben die Leute andere Probleme. Offiziell liegt die Zahl der Corona-Infektionen in Nepal, das zu den am wenigsten entwickelten Ländern der Welt gehört, derzeit bei über 15.000. 35 Menschen, so heißt es, seien im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.
Bernd Muschborowska über die Regierungskrise in Nepal. Damit gehen die Informationen am Abend allmählich zu Ende. Im Studio war Christine Heuer und ich möchte Ihnen noch unseren täglichen Podcast empfehlen. Der Tag heute von und mit Sonja Meschkat steht seit 17 Uhr online und darin geht es ausführlich auch noch einmal um den Verfassungsschutzbericht 2019.